Ja, ich habe euch heute Morgen ein Schild mitgebracht. Wahrscheinlich habt ihr gedacht, das hat irgendwas mit Corona zu tun, dass ihr nachher alle da langlaufen müsst. Dem ist nicht so. Ich habe das mitgebracht, weil es ganz viel mit der Geschichte von David zu tun hat, aber auch, glaube ich, mit unserer Geschichte. Also wenn ich so ein Schild sehe, dann denke ich immer, oh nee, nicht das auch noch, ja. Ich bin am liebsten immer so geradeaus unterwegs und komme gerne schnell ans Ziel. So eine Umleitung, das mag ich gar nicht. Also letzte Woche hier die Sperrung in Eibelshausen, das war lästig, dann in der großen Karawane durchs Industriegebiet zu fahren. Das muss einfach nicht sein. Und vielleicht geht es euch ja nicht nur so, wenn ihr so ein Schild im Straßenverkehr seht. Gibt ja auch viele Leute, wenn die so ein Schild, sag ich mal, auf ihrem Lebensweg plötzlich sehen, dann geht die Stimmung auch ganz tief in den Keller runter. Und deswegen habe ich uns diese Geschichte von David heute Morgen mitgebracht. Wir werden uns eine Episode von 22 Jahren ansehen, wo er auf verschiedenen Umleitungen geführt wurde und mal sehen, was das mit unserem Leben zu tun hat. Wenn ich mir Jesus angucke und mir ansehe, wie er in dieser Welt gestartet ist und was seine ersten Worte bei seiner ersten Predigt waren, dann erinnert mich das auch an ein Umleitungsschild. Jesu erste Worte waren: Kehrt um. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Jesus sagte uns also nicht: Macht immer weiter so und ich lege euch noch Glück und Frieden obendrauf. Es wird alles wunderbar bei euch im Leben laufen, es werden keine Schwierigkeiten kommen. Nein, Jesus sagte sogar zu den Leuten, die er gesund machte oder zu Leuten auch, die er von den Toten auferweckte, kehrt um. Folgt Gottes Umleitung. Jesus war das so wichtig, dass er im Grunde mit seinem Tod am Kreuz schließlich ein großes Umleitungsschild Gottes auf dieser Welt installierte. Jedes Mal, wenn wir das Kreuz sehen, dann ruft es uns zu: Kehrt um. Kehrt um und folgt dieser Umleitung Gottes. Denn nur wenn wir diesen Umleitungen Gottes folgen, werden wir tatsächlich am Ziel ankommen. Zu dieser Erkenntnis gelangte bereits der berühmte König Salomo. Seine Lebensweisheiten fasst er im Buch der Sprüche folgendermaßen in Kapitel 16, Vers 9 zusammen. Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg. Er hat verschiedene Träume und Sehnsüchte. Aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Ob Salomo das vielleicht von seinem Vater David gelernt hat? Als 15-Jähriger wird David zum König gesalbt. Eine neue Welt mit unvorstellbaren Möglichkeiten öffnet sich für ihn. Er träumt von Macht und Reichtum. Doch David weiß da noch nicht, dass er über 20 Jahre warten muss, bis er wirklich die Krone auf seinem Kopf tragen darf. Aus unserer heutigen Perspektive scheint Davids Leben immer ziemlich glatt gelaufen zu sein. Aber wir müssen uns klar machen, dass David nicht wusste, wie seine Geschichte ausgehen würde. Er lebte sein Leben zum ersten und einzigen Mal, so wie jeder von uns. Es ging mal rauf und mal runter bei ihm. David lief 22 Jahre auf der Umleitung Gottes, bis er das Ziel erreichte. Fünf Stationen waren nötig, bis Davids Traum endlich Wirklichkeit wurde. Fünf Stationen, die auch du in deinem Leben durchlaufen musst oder sogar schon mittendrin steckst. Fünf Stationen, die es braucht, um die Vision Gottes für dein Leben zu erfüllen. Und die schauen wir uns jetzt an. Die erste Station auf dem Weg zu Gottes Ziel heißt bei David Bethlehem. David ist Schafhirte. Er darf den ganzen Tag mit diesen süßen Geschöpfen verbringen. Er ist braun gebrannt, es geht ihm gut. Er hat einen Traumjob in unserer Fantasie. Denn Hirte zu sein, war damals einer der niedrigsten Jobs, die du bekommen konntest. In der Regel haben das deswegen Sklaven übernommen. Als Hirte musstest du gegen gefährliche Tiere kämpfen und konntest jederzeit ums Leben kommen, wohlgemerkt für ein Schaf. Davids Brüder, die sind zur Armee gegangen. Aus denen wird mal was. Die werden Karriere bei der Armee machen. Aber einer muss schließlich zu Hause bei den Schafen bleiben. Der Jüngste, der Kleine, der Hackathon. Aus dem wird wahrscheinlich nie etwas. David hatte auch Träume, was aus seinem Leben mal werden würde, aber er hängt bei diesen Schafen fest. Vielleicht kennst du das. Du wolltest eine Ausbildung machen, aber dann kam Corona. Jetzt hängst du in irgendeiner Warteschleife, selbst Aushilfsjobs oder Ferienjobs sind nicht zu bekommen. Vielleicht wünschst du dir einen Partner, aber es ist so schwer im Moment jemanden kennenzulernen. Wenn du nur die Zeit etwas vordrehen könntest und mal sehen könntest, wen Gott für dich vorgesehen hat. Du sitzt bei den Schafen fest und hast deine Situation. Du fühlst dich vergessen, irgendwo im Niemandsland. Du wünschst dir von Herzen, dass mal was passiert. Und tatsächlich geschieht es, bei David zumindest. In 1. Samuel 16, Vers 13 heißt es, Samuel goss Öl aus seinem Horn über David und salbte ihm zum König vor den Augen seiner Brüder. In diesem Augenblick nahm der Geist des Herrn Besitz von David und verließ ihn nicht mehr. Wow! Der große König Saul verliert den Heiligen Geist und Gott schenkt seinen Geist stattdessen einem Teenager? Ein Schafhirte aus Bethlehem soll der neue König werden? Ich denke, Gott wusste genau, was er hier tat. Er wusste, dass David ein gutes und vertrauensvolles Herz hatte. Und er würde aus David einen König machen, der wie nach seinem Herzen gestaltet wäre. Und ich glaube, Gott kennt auch deine Sehnsucht. Er sieht dein Herz und er hat auch für dich einen guten Plan im Leben. Er will dein Glück und nicht dein Unglück, sagt er uns in Jeremia 29, Vers 11. Mein Plan mit dir steht fest. Ich will dein Glück und nicht dein Unglück. Ich will dir Zukunft und Hoffnung schenken. Das sage ich, der Herr. Die entscheidende Frage ist, ob du das glaubst. Denn darauf kommt es an. Sprichst du mit Jesus über deinen Frust, weil du weißt, dass er für dich da ist? Glaubst du daran, dass er deine Situation verändern kann? Vertraust du ihm, auch wenn sich noch nicht zeigt, wie deine Träume wahr werden? Wie lebst du deinen Glauben im Alltag? Lebst du ihn nur sonntags oder wie gestaltest du ihn in der Woche? Wie viel vertraust du Jesus, wenn dich keiner sieht? Darin zeigen sich doch die Dinge, die Gott bei dir und mir sehen will. Er macht mit uns in Bethlehem sozusagen einen Charaktertest. Er wartet auf uns, bis wir bereit sind für die nächste Situation, nächste Station auf unserer Reise. Zum Beispiel als Hafenspieler am Königshof in Gibea. Das wäre doch was. Saul sandte Boten zu Isai und ließ ihm sagen, schick deinen Sohn David, den Schafhirten, zu mir an den Königshof. Jetzt geht's los. Gerade war David noch bei den Schafen, jetzt kommt er an den Königshof. Gestern hat er sich noch mit Lieschen und Fritzchen abgeplagt, heute schüttelt er dem mächtigsten Mann der Welt die Hand. Der Traum, vom Tellerwäscher zum Millionär zu werden, scheint sich bei David zu erfüllen. Über Nacht ist er erfolgreich, sodass es in Vers 21 heißt, der König fand Gefallen an David und machte ihn zu seinem Waffenträger. Wer hätte das gedacht? Die Brüder von David hätten ihm das nie zugetraut und sein Vater sicher auch nicht, der hatte noch versucht, König Saul zu bestechen. Isai gab David einen mit Brot beladenen Esel und einen Schlauch Wein mit, dazu einen jungen Ziegenbock. Das sollte ihm am Königshof helfen. Wie viel Unterstützung bekommst du eigentlich von deinen Eltern? Glauben die an dich? Sind sie überzeugt, dass aus dir mal etwas wird? Stehen sie hinter dir? Es ist sehr schmerzhaft, wenn es nicht so ist. Denn Kinder wünschen sich nichts mehr, als dass ihre Eltern hinter ihnen stehen. Sie brauchen Ermutigung. Und wenn sie mal fallen, brauchen sie Eltern, die sie wieder auffangen. Kinder sehnen sich nach Händen, die sie halten und nach einer Tür, die immer offen steht. Das zeigt ihnen mehr als 1000 Worte, dass wir sie lieben. All das wünschen sich unsere Kinder, aber leider wird dieser Wunsch in wenigen Fällen nur erfüllt. Als ich vor vielen Jahren in der Bank kündigte, um ein Theologiestudium zu beginnen, da haben mich meine Eltern sehr unterstützt. Aber meine Oma und der Rest meiner Verwandtschaft hat deutlich gezeigt, dass sie nichts davon hielten. Das tat weh, das war verletzend. Ich kann mir vorstellen, wie sich David gefühlt hat. Er sollte König sein, stattdessen musste er aber nun für den König Harfe spielen. Es gab allerdings auch Leute, so hören wir hier, die an ihn glaubten. Einer von den jungen Leuten, die ihn umgaben, sagte über David: Isai in Bethlehem hat einen Sohn, der Harfe spielen kann. Er stammt aus einer angesehenen Familie und ist ein tüchtiger Kämpfer. Er versteht zur rechten Zeit, das rechte Wort zu sagen und sieht sehr gut aus. Der Herr steht ihm bei. Ich wünsche dir, dass du auch solche Leute um dich hast. Leute, die deine Qualitäten zu schätzen wissen. Und ich möchte auch selbst so etwas sein, der anderen etwas zutraut und der ihnen Freiräume schenkt, um sich zu entfalten. Ich glaube, dass unsere jungen Leute diese Chancen brauchen. Sie müssen lernen, mit Erfolgen und Niederlagen im Leben umzugehen, genauso wie David. Und wir können es ihnen bieten. Kennst du Justin Bieber? Der wurde König der Musikszene im gleichen Alter wie David, als der an den Königshof kam. Auf der einen Seite war das toll. Aber als Teenager ist es gar nicht leicht, sich dort zu bewähren und zu halten. Justin Bieber hat sicher auch Fehler gemacht. Aber ich sehe in ihm auch eine enorme Leistung, dass er immer noch da ist und erfolgreich ist. Viele andere haben das nicht geschafft. Sie sind abgestürzt. Ihr Stern ist genauso schnell verglüht, wie er aufgegangen ist. Auch David musste sich am Königshof nun erstmal beweisen. Das war nicht leicht. Manchmal war Saul so böse, dass er mit einem Speer nach David warf. Dann zur Harfe zu greifen und für ihn Lieder zu spielen, das war sicherlich eine schwierige Übung. Aber David bewies dabei eine glückliche Hand. Auch später noch, als David mit Sauls Sohn Jonathan in den Krieg ziehen durfte. Sie kehrten siegreich zurück und die Leute sangen: 1000 Feinde hat Saul erschlagen, doch 10.000 waren es, die David erschlug. Billy Graham hat mal gesagt, das gefährlichste aller Rauschgifte ist der Erfolg. Er selbst hat diesen Erfolgstest in seinem Leben bestanden. Er hat Erstaunliches geleistet, ohne abzuheben. Billy Graham hat vor 215 Millionen Menschen gepredigt. Er war in 185 Ländern auf Evangelisation. Er hat 3,2 Millionen Menschen zu Jesus geführt, 28 Bücher geschrieben und 128 Filme produziert. Das ist nicht schlecht, oder? Aber kannst du dich erinnern, was diesem Erfolg voranging? Billy Graham war auch mal in Bethlehem und Gibea. Er musste auch dadurch. Bei einer seiner ersten Predigten wurde Billy Graham so schlecht vor Aufregung, dass er sich auf der Bühne übergeben musste. Die Leute haben sich vor ihm geekelt. Niemand hätte ihm eine längere Karriere als Prediger zugetraut. Als er noch einmal es versuchen wollte als Prediger, wurde er ausgebuht. Aber Billy Graham ließ sich davon nicht aufhalten. Im April 1949 steht er wieder auf der Bühne und 50.000 Menschen hören zu. Er startet durch und ergreift die Chance. Ich glaube, dass Gott auch mit dir und mir Gewaltiges vorhat. Er hat den Wunsch, dass durch dein Leben Geschichte geschrieben wird auf dieser Welt. Er will, dass du den Charaktertest und den Erfolgstest bestehst, weil er weiß, sonst wirst du untergehen. Was machst du also mit dem, was Gott dir in deinem Leben anbietet? Bist du treu in den kleinen Dingen, damit Gott sieht, dass er dir auch Größeres anvertrauen kann? Oder drehst du bereits total durch, weil dir deine Berufung zu Kopfe steigt? David besteht diese ersten beiden Tests, aber Gott ist mit seiner Ausbildung noch immer nicht fertig. Jetzt wird es richtig hart. David muss nämlich vor Saul fliehen und versteckt sich in einer Höhle. Saul sah, dass der Herr auf Davids Seite stand und dass sogar seine eigene Tochter ihn liebte. Deshalb fürchtete er sich vor David und wurde zu seinem unversöhnlichen Feind. Saul sprach ganz offen darüber, dass er David umbringen wolle, aber David floh in eine Höhle in der Nähe der Stadt Adullam. Der ihn an den Königshof geholt hat, will David nun umbringen. Saul ist so neidisch auf David, dass er selbst vor Mord nicht zurückschreckt. Er dreht total durch. Eben war David noch der Liebling aller, Nun wird er für die nächsten 7 Jahre zum Staatsfeind Nummer 1. 3000 Elitesoldaten suchen ihn Tag und Nacht. Hat David irgendwas falsch gemacht? Nein. Er war nur begabter und beliebter als Saul. Was kann David dafür? Gar nichts. David kann das nicht verstehen. Er ist verletzt und zieht sich in seine Höhle zurück, aber er ist dabei nicht allein. Hier kommt ein Prinzip zum Tragen, das sich bis heute immer weiter wiederholt. David zieht mit seiner Verletzung Menschen an, die genauso verletzt sind wie er. Es entsteht eine ziemlich spezielle Armee von Verletzten. In 1. Samuel 22, Vers 2 lesen wir: Bald scharten sich noch andere um ihn. Menschen, die sich in einer ausweglosen Lage befanden, die Schulden hatten oder verbittert waren. Schließlich war es eine Gruppe von etwa 400 Mann und David wurde ihr Anführer. Ich finde, das ist eine merkwürdige Armee. Verbitterte, verschuldete Leute in ausweglosen Lagen. All diese zieht David mit seinen eigenen Verletzungen an. Und du tust das auch. Und zwar nicht nur mit deinen Verletzungen, auch mit deinen Einstellungen scharst du Leute um dich. Am einfachsten ist das bei Facebook zu beobachten. Du likest einen Post und schon gewinnst du ein paar neue Freunde. Du schreibst, wer dich wie verletzt hat und schon scharen sich ein paar Leidensgenossen um dich. Du teilst mit, wie enttäuscht du von Gott oder der Gemeinde bist und schon schließen sich dir einige an. Du sammelst eine Armee von Verletzten um dich. Und ich hoffe, dass du dir der damit verbundenen Verantwortung bewusst bist. Denn leider tun sich Verletzte untereinander nicht immer gut. Wenn wir verletzt sind, neigen wir dazu, zurückzuschlagen und noch mehr Menschen zu verletzen. Ich kenne das von mir selbst nur zu gut. In solchen Situationen verhalte ich mich wie ein Igel. Und ich treffe auf andere Igel, die ihre Stacheln ausgefahren haben, um sich zu schützen. Besser wird es nur, wenn wir uns beruhigen und einander zuhören und unsere Verletzung heilen lassen. David stand auch vor der Wahl, zu heilen oder weiter andere zu verletzen. Denn eines Tages kommt Saul nämlich tatsächlich in seine Höhle. Es ist nicht mehr die Höhle in Adullam, sondern eine andere östlich vom Steinbockfelsen, aber dort geschieht Folgendes. Saul ging allein in die Höhle, um seine Notdurft zu verrichten. David und seine Leute kauerten im hintersten Winkel. Das ist die Gelegenheit, um die Träume wahr werden zu lassen. Der Herr hat Saul in Davids Hand gegeben. Und die Männer flüstern David zu: Auf, räche dich bei Saul. Aber David sagt zu ihnen: Gott bewahre mich davor, dass ich Hand an meinen Herrn lege. Er ist doch der König, den Gott eingesetzt hat. Und David wies seine Männer zurecht und verbot ihnen, sich an Saul zu vergreifen. Es wäre so leicht gewesen, es Saul heimzuzahlen. Es ist immer leichter, sich zu rächen, als es nicht zu tun. Wir tun das heute nicht durch Schwerter. Wir rächen uns mit Worten. Hier ein Dislike, da eine fiese Kurznachricht. David macht es anders. Er legt seine Waffen nieder. Und durch dieses Beispiel verändern sich 400 Männer. Sie werden schließlich zur stärksten Armee, die Israel je gesehen hat. Weil einer zugab, dass er sich nach Versöhnung sehnt, werden 400 verletzte Seelen heil. Sie werden zu einer ganz verschworenen Gemeinschaft, die mit und für David durch dick und dünn gehen. Genau aus diesem Grund möchte ich dich ermutigen, deine Höhle zu nutzen. Wenn du es nicht tust, wirst du eines Tages vor einem Scherbenhaufen stehen. Du wirst erleben, dass du nicht zu dem Menschen geworden bist, der du hättest werden können, wenn du in deiner Höhle auf Gott gehört hättest. David wurde auch durch diese Höhlenerfahrung zu einem Mann nach dem Herzen Gottes. Und du kannst das auch werden. Lass dich vom Geist Gottes durch diese dunkle Zeit hindurchführen und verändern. Und du wirst sehen, du wirst heil und viele andere mit dir. Nach 7 Jahren, die David in verschiedenen Höhlen zugebracht hat und weiteren Jahren, die er im Ausland verbrachte, stirbt König Saul. Er wird nicht durch David, sondern im Kampf mit den Philistern getötet. Und was macht David jetzt? Er ist sicher erleichtert und freut sich und ist begeistert. Nun wird er König. Aber David weint um Saul. So geheilt ist sein Herz, dass er aus ganzem Herzen um seinen Verfolger und Feind weint. das kann Gott tun, auch für dich. Jesus ist am Kreuz gestorben, um alle Bitterkeit von uns wegzunehmen. Er will deine Gefühle gegenüber deinem Vater, deiner Mutter, ja gegenüber allen, die dich vielleicht verletzt haben, heilen. Jesus will deine negativen Einstellungen gegenüber Leitern, Kollegen, Politikern oder der Gemeinde oder wer auch immer Narben bei dir verursacht hat, wegnehmen. Du musst es nur für dich in Anspruch nehmen. David hat das getan, um ein besserer König als Saul zu werden. Und dann ist es schließlich so weit, dass David Gott fragt: Herr, in welcher Stadt soll ich mich nun als König niederlassen? Und der Herr antwortete: In Hebron. Nicht Herborn, aber leider auch nicht Jerusalem. Hebron galt absolut nicht als Hauptstadt Israels, und so wurde David auch nur König vom Stamm Juda. Er wurde sozusagen ein Zwölftelkönig. Nur ein Stamm von den 12 Stämmen Israels folgte ihm. Nur die Leute von Juda wählten ihn zu ihrem König, die anderen taten es nicht. Das war nicht ganz das, was Gott David versprochen hatte. Aber David gibt sich damit zufrieden. Er bleibt Gott auch hier treu ergeben und begehrt nicht auf. Im Psalm 131 hat David seine Gefühle dazu aufgeschrieben. Herr, ich strecke mich nicht nach Dingen aus, die viel zu hoch für mich sind. Ich bin zur Ruhe gekommen. Mein Herz ist zufrieden und still. Wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter, so ruhig und geborgen bin ich bei dir. Manche Menschen sind vor lauter Ehrgeiz total verspannt. Sie wollen immer etwas Besonderes erreichen, stecken ihre Ziele aber viel zu hoch. Dabei kann doch nicht jeder die Karriereleiter bis oben klettern und außerdem macht das total müde. Darum frag dich bitte mal, ob du als Zwölftelkönig zufrieden gewesen wärst. Oder hättest du immer nur neidisch auf die fehlenden 11 Teile geschaut? Ich glaube, Zufriedenheit ist Einstellungs- und Übungssache. Du kannst Zufriedenheit lernen. Ja, um glücklich zu leben, kannst du an deiner Bescheidenheit, Dankbarkeit und an einer realistischen Selbsteinschätzung arbeiten. So wurde David in Hebron für das Ziel seiner Berufung von Gott ausgebildet. Er musste sich den Aufstieg nicht erkämpfen oder erschleichen. Er empfing ihn von Gott, als die Zeit dafür reif war. So glaube ich daran, dass es auch in deinem Leben solche göttlichen Momente gibt. Wenn Gott sieht, dass du deine Lektionen gelernt hast, bringt er dich wie so über ein Sprungbrett auf die nächsthöhere Ebene. 7,5 Jahre regierte David in Hebron. Erst danach wurde er von den anderen 11 Stämmen als König von Israel anerkannt. 22 Jahre musste er warten, bis Gottes Berufung für sein Leben im Königspalast von Jerusalem zum Ziel kam. Aus allen Stämmen Israels kamen Gesandte zu David nach Hebron und sagten zu ihm: Wir sind doch dein Volk und gehören zu dir. Schon damals, als Saul noch König war, bist du es gewesen, der Israels Heer in den Kampf geführt und siegreich wieder zurückgebracht hat. Zu dir hat der Herr gesagt: Du bist der Mann, der mein Volk Israel weiden soll, wie ein Hirte seine Schafe. Dich habe ich zum neuen König über Israel bestimmt. Dann schloss König David einen Bund mit allen 7 Oberhäuptern Israels, die sich in Hebron versammelt hatten. Und sie riefen den Herrn als Zeugen an. Sie salbten David und setzten ihn zum König über Israel ein. David war 30 Jahre alt, als er König wurde. Er regierte insgesamt 40 Jahre lang, zunächst 7,5 Jahre in Hebron als König über Juda und dann 33 Jahre in Jerusalem als König über Israel und Juda. David ging alle Umleitungen, die Gott für ihn vorgesehen hatte, geduldig mit. Nur auf diesem Weg wurde er ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und nur auf diesem Weg wurde er zum größten König, den Israel je gehabt hat. David erreichte dieses Ziel nicht auf dem schnellsten Weg. Er musste erst durch viele, viele Tiefen gehen. Und wie wir aus dem Psalm wissen, hat David auch mehrfach nach dem Warum gefragt. Warum griff Gott nicht früher ein? Warum musste David so lange warten? Oft war David nah dran, den Weg Gottes mit ihm zu verlassen. Aber er wurde zu einem Helden Gottes, weil er an Gott dran blieb und nicht weglief. Wenn es schwierig wurde, gab David nicht auf, sondern rannte in Gottes Arme. Ich wünsche dir, dass du genauso wie David niemals aufgibst. Auch wenn deine Situation im Moment nicht leicht ist, renn nicht weg, sondern renn in Gottes Arme. Vielleicht steckst du ja auch irgendwo in irgendeiner dieser Umleitungen fest. Du wurdest verletzt und diese Verletzung liegt jetzt wie ein Stein auf deiner Seele. Du merkst, dass er dich blockiert. Du kannst dich überhaupt nicht auf eine neue Beziehung zu Gott oder zu Menschen einlassen. Dann geh damit zu Jesus. Rede mit ihm über deine Verletzung und lass dich heilen. Sonst wirst du womöglich wie Saul enden. Du wirst trotz all deiner wunderbaren Begabung scheitern, weil du dich nicht auf Gott eingelassen hast. Er kann die Scherben in deinem Leben auflesen und tatsächlich etwas Neues daraus entstehen lassen, wenn du es zulässt. Vielleicht liegt aber auch etwas anderes als eine Verletzung auf deiner Seele. Du hattest einen großen Traum, was aus deinem Leben werden soll, und diese Verzögerung durch Corona oder durch was anderes macht dich ganz verrückt. Dann bring auch diese Last gleich zu Jesus. Bitte ihm darum, dass er dir wieder Zufriedenheit schenkt, wie David. Lass dich von seinem Frieden erfüllen, damit du neu darauf vertrauen kannst, dass Jesus seine Verheißung auch an dir erfüllen wird. Vielleicht hast du deine Berufung aber auch bereits gefunden. Du hast eine Führungsposition in einer Firma, du leitest eine Familie, du führst eine Gruppe in der Gemeinde. Dann möchte ich dir die Frage mitgeben, was ist, wenn jemand kommt, der begabter ist als du? Der normale Reflex ist immer der, den Saul gezeigt hat. Einengen, unten halten, nicht überholen lassen, Ellbogen raus. Das ist in der Firma so, aber das ist auch in der Gemeinde nicht selten. Saul wirft aus Eifersucht Speere um sich und viele Menschen eifern ihm nach. Sein Sohn Jonathan macht es anders. Jonathan ist für mich ein Held wie David. Denn als Sohn ist er der Thronfolger von Saul. Er wusste, wenn mein Papa einmal stirbt, dann werde ich König werden. Doch dann trifft Jonathan David. Und Jonathan erkennt sofort, dass David von Gott berufen ist und dass David ein viel besserer König werden wird als sein Vater und Jonathan zusammen. Und obwohl David noch ein Teenager ist und noch 20 Jahre warten muss, bis er König wird, gibt Jonathan ihm bereits die Ehre. Jonathan schenkt David, was dieser noch nicht einmal von seiner eigenen Familie bekam. In 1. Samuel 18, Vers 4 lesen wir, dort sagt Jonathan: David, du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben. Dann zog er den Mantel und die Waffenrüstung aus und schenkte sie David. Dazu noch sein Schwert, den Bogen und den Gürtel. Jonathan war der Prinz. Seine Kleidung und seine Waffen zeichneten ihn als diesen aus. Jeder konnte daran erkennen, wer der zukünftige König sein würde. Und diese Königszeichen schenkt Jonathan David. Er sagt damit: Du bist der nächste König, ich mach Platz. Jonathan hatte keine Bitterkeit in seinem Herzen. Er ist nicht neidisch oder frustriert. Er vertraut auf Gott und seine Pläne. Er stellt sein eigenes Leben zurück und ermutigt David. Das macht Jonathan zu einem Helden für mich. Er ist ein großartiger Leiter und wird für David zu einem wichtigen Freund. Ein Freund, wie auch du einer werden kannst. Vertrau auf Gott und seinen Weg mit dir, auch wenn du über manche Umleitung geführt wirst. Gott hält auch bei dir an seinem Versprechen aus Jeremia 29 fest. Mein Plan mit dir steht fest. Ich will dein Glück und nicht dein Unglück. Ich will dir Zukunft und Hoffnung schenken, das sage ich, der Herr. Gott sieht den Weg ganz klar für dich, auch wenn du ihn längst aus den Augen verloren hast. Und darum ist sich Paulus ganz sicher, wenn er in Philipper 1, Vers 6 sagt: Ich bin ganz sicher, Gott wird das gute Werk, das er bei dir angefangen hat, auch vollenden, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Vor einigen Jahren gab es im Fernsehen eine Talkshow mit Nina Ruge. Jede Sendung endete bei ihr mit den Worten: Alles wird gut. Sie wurde dafür oft kritisiert. Das kann man doch so nicht sagen. Kann man nicht? Ich finde, dass wir als Christen diesen Satz ruhig viel öfter sagen sollten. Mit Jesus an unserer Seite haben wir die Gewissheit, dass am Ende alles gut wird. Und das kann ruhig jeder erfahren. Gott meint es gut mit dir und er meint es gut mit mir. Darum wird am Ende trotz aller Umleitungen, alles gut. Amen.